Der Predigttext, der für uns gegeben ist heute, den habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit noch nie betrachtet. Darüber habe ich noch nie gepredigt. Als ich 18 Jahre alt war, da hat unser Pastor damals in Wittenberge zu mir gesagt, am nächsten Sonntag bist du in Burghagen. Und das war mein erster Dienst. Und seitdem bin ich immer wieder mal jeden Monat einmal, manchmal auch zweimal, manchmal auch dreimal dran gewesen, je nachdem, wie es die Not erforderte. Aber dieser Text war mir bisher immer ja, nicht gelegen, wie auch immer. Aber nun ist er uns angegeben für dieses Wochenende oder für diesen Sonntag. Ein ganz bekanntes Wort normalerweise, das oft gesagt wird am Schluss eines Gottesdienstes. Auch in unseren Gemeinden wird dieser Spruch oft gesagt. In der Kirche wird er öfter gesagt als bei uns, aber dennoch ist er für alle gültig. 4. Mose Kapitel 6 von Vers 22 ist der Predigttext. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israel segnen, sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen, und ich will sie segnen. Der Herr redet zu Mose und spricht: Rede zu Aaron. Hätte Gott nicht gleich zu Aaron reden können? Aaron war ja schon als Priester eingesetzt mit seinen Söhnen. Nein, Gott hat mit Mose gesprochen. Und im Kapitel 12 lesen wir Gottes Begründung dazu. Miriam, die Schwester Moses, und Aaron, der Bruder Moses, haben sich hingestellt und haben gesagt: Wer ist denn schon Mose? Warum spricht Gott nur mit Mose? Er kann ja auch mit uns sprechen. Und dann hat Gott ihnen befohlen, dass sie zur Stiftshütte gehen sollen. Und dort hat Gott dann mit Aaron und mit Miriam gesprochen. Und so heißt es dann: Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte, und er rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen voraus. Und er sprach: Hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Geist, in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Soweit. Gott redet vielfach, auf vieler Weise. Lesen wir es im Alten Testament, dass Gott zu den Propheten geredet hat, dass Gott zu verschiedenen Leuten geredet hat, wenn er etwas sagen wollte. Aber es war eben so, dass Gott nie direkt von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen geredet hätte. Immer in einer Vision, gerade bei den Propheten, oder in einem Traum, wie Gott sogar zu Heiden spricht, zu Pharao im Traum gesprochen. So hat er verschiedene Arten zu reden. Vielfach schickt er auch Menschen oder auch Engel zu den Leuten, die im Auftrag Gottes reden sollen. Aber Mose ist der von Gott berufene Führer des Volkes und er ist der, der dazu beauftragt ist und befähigt und berufen, vor Gott persönlich zu erscheinen. Und Gott spricht mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Darum spricht Gott hier zu Mose und sagt, rede du zu Aaron und seinen Söhnen. Also Aaron war ja der erste Priester und seine Söhne waren dann der Erbfolge nach die folgenden Priester. Und immer waren es Nachkommen Aarons, die die Priesterschaft in Israel und in Juda vertraten. Und dann sagt Gott zu Aaron, so sollt ihr das Volk Israel segnen. Segen wird im Alten Testament anders verstanden als im Neuen Testament. Im Alten Testament beruhte Segen ganz besonders darauf, dass es um einen gehobenen Lebensstandard geht, um Gesundheit, um Kraft, um Reichtum. Wenn wir die Berichte von Abraham, Isaak und Jakob hören, wenn wir den Bericht von Hiob hören und lesen, sind es immer Leute, die wirklich auch materiell sehr reich waren. Und dieser Segen, dieser Reichtum war immer verbunden mit dem Segen Gottes. Und Gott selbst ist es, der sich so über sein Volk erhebt und diesem seinem auserwählten Volk den Segen zukommen lassen möchte. Und darum sollen die Priesterschaft, also Aaron und auch seine Söhne, das Volk so segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Nicht Aaron, nicht seine Söhne. Und ich sage das, auch wenn wir hier in unserem Gottesdienst über jemand den Segen aussprechen, nicht wir sind es, die segnen. Wir, die wir hier Hände auflegen, sind es, die den Segen Gottes herabflehen. Es ist nicht unser Segen, es ist der Segen des Herrn. Und das war im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Gott Menschen beruft, auch den Segen über anderen Menschen auszusprechen. Es ist also nicht nach der Willkür eines Menschen zu urteilen, sondern es geht immer darum, dass es besonders darum geht, dass Gott mit dem Segen in Verbindung gebracht wird. Zum Neuen Testament komme ich da nochmal. Hier heißt es erst einmal für das Volk Israel. Und da geht es nicht um den Einzelnen, sondern hier geht es um das gesamte Volk. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, ist die erste Segensbitte. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht. Gott ist Licht und wohnt im Licht. Das ist uns bekannt, dieser Spruch. Und daran ändert sich auch nichts. Und wenn Gott so befiehlt, dass es die Bitte sein soll, dass Gottes Angesicht über Israel leuchtet, dann heißt es, dass es für Israel das Licht gibt, das Licht auf dem Weg, den Israel gehen soll. Gott selbst will dieses Volk führen. In der Wüste hat Gott das Volk geführt, am Tag und bei Nacht, am Tag mit einer Wolkensäule, bei Nacht mit einer Feuersäule. Das waren so die sichtbaren Zeichen der Führung Gottes. Aber nach dieser Wüstenwanderung, als Israel dann im Land angekommen ist, waren diese Erscheinungen nicht mehr da. Bis auf einmal in der Geschichte Israels geschah es noch einmal, dass eine Wolkensäule herabkam. Wisst ihr, wo und wann? Bei der Einweihung des Tempels. Da erfüllte die Wolke Gottes den Tempel, so dass die Priester nicht mal mehr ihren Dienst versehen konnten. Das war das einzige Mal nach der Wüstenwanderung, wo Gott in der Wolke seinem Volk erschien. Gott selbst wollte für das Volk Licht sein. Er ist es, der sein Angesicht erheben möchte und den Weg für Israel klar und deutlich zeigt. Und damit verbunden ist die Gnade Gottes. Wen Gott erwählt hat, wen er führen und leiten möchte, das ist immer ein Ausdruck seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit. Und wenn Gott gnädig ist, dann ist alles, was an menschlicher Macht sich gegen Gottes Gnade oder gegen Gottes Willen stellen kann, machtlos. Gott, der Herr, ist es, der leuchtet und der seinem Volk in Gnade begegnen möchte. Wie Israel sich an diesem Segen aufgerichtet oder ausgerichtet hat, das kennen wir aus der Geschichte, dass sie zwar oft den Segen gehört haben, aber nicht danach gelebt haben. Na ja, das ist so eine Formel, das muss eben der Priester jedes Mal sagen, wenn er im Tempel ist. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt, aber ist das wirklich heute noch alles so aktuell? Und weil das für das Volk eben nicht mehr so aktuell war, ist es auf die Irrwege gekommen, hat sich von Gott den Weg nicht mehr beleuchten lassen, dem Willen Gottes widersprochen. Und wir waren gestern Nachmittag noch in Langtrechow, ich hatte da eine kurze Andacht. Und da kam es mir so in den Sinn, dass vielfach, immer wenn Gott eingegriffen hat bei seinem Volk, das immer gleich als Strafe ausgelegt wird. Und Gott ist der, der bestraft, Gott ist der, der niederschlägt, Gott ist der, der vernichtet, der zugrunde richten möchte. Wenn Gott solche Dinge schickt, dann beweist er seine Härte, seine Strenge. So wird es oft ausgelegt. Und ich habe es auch schon in unserer Zeit gehört, auch diese Corona ist eine Strafe Gottes. Ich persönlich wehre mich dagegen, das als Strafe Gottes auszulegen. Für mich sind das immer wieder ermahnende Hinweise Gottes, dass Gott sich offenbaren möchte, dass Gott sein Volk dazu wieder führt zur neuen Erkenntnis. Denken wir nur an die Schlangen in der Wüste. Vorher waren die so, was will uns Gott noch sagen, was wir wollen, unseren Weg gehen, Gott brauchen wir nicht. Und als die Schlangen da waren, hat sich das Volk plötzlich besonnen. Bitte du zum Herrn, wir wollen doch auf sein Wort hören. In der Zeit der Richter, wie oft ist Israel abgewichen? Wie oft sind sie unterdrückt worden? Und es sah immer wirklich so aus, als würden sie vernichtet werden. Nein, Gott hat sein Volk immer wieder auch durch solche harten Maßnahmen dazu bringen wollen, dass sie sich auf Gottes Güte und Gottes Gnade besinnen. Denn Gott sagt einem Volk, Ihr bittet, ihr dürft um meine Gnade bitten und ich will euch gnädig sein. Und bis in unserer Zeit, und das nicht nur in der letzten Vergangenheit, auch heute, stellt sich die Welt gegen dieses Volk Gottes. Und Heil und Frieden für das Volk Gottes kann es wirklich nur geben, wenn es sich wirklich auf diesen Text besinnt. Wenn es daran erkennt, dass Gott ihnen das Licht sein will und ihnen seine Gnade offenbaren will. Solange Israel noch immer der Meinung ist, wir schaffen das, genau wie die ganze Welt noch vor einem halben Jahr gesagt hat, wir schaffen alles, bis dieser kleine Virus da kam und plötzlich die ganze Welt machtlos war und heute noch machtlos ist. Genau das möchte Gott, dass wir uns auch in unserer Zeit darauf besinnen, dass Gott dem Menschen gnädig ist. Er möchte Licht sein, er möchte uns den Weg beleuchten und er möchte uns seine Gnade schenken. Die nächste Bitte, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Im Alten Testament verstand man unter Frieden wirklich erst das, was jeder Mensch auch heute unter Frieden versteht. Frieden in der Familie, Frieden im Volk und vor allen Dingen Frieden vor den Feinden Israels. Und die hat es in der Geschichte Israels zur Genüge gegeben. Bittet doch darum, dass ich mit meinem Angesicht über euch wache, dass ich mein Angesicht über euch erhebe und von oben euch beobachte und sehe, wo es Not ist, dass ihr meine Hilfe erfahren könnt. Ich bin ja nicht der, der immer nur guckt, wo kann ich jetzt wieder mal reinschlagen. Dieses Bild wird oft für Gott missgedeutet. Gott ist der, der aufpasst und der nur darauf wartet, wo er uns wieder entlang kann. Nein, Gott möchte seinem Volk Frieden geben. Frieden, wie gesagt, in den Familien, Frieden im Volk und Frieden vor den Feinden. Und sie sollen meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich will sie segnen. Also Aaron wird von Gott hier noch einmal ganz deutlich gesagt. Aaron und seine Söhne und die ganze Priesterschaft, solange Israel im Lande war, waren Handlanger Gottes. Sie haben nie den Segen Gottes in ihrer eigenen Hand gehabt. Sie waren immer von Gott berufen, Gottes Segen selber zu empfangen und weiterzugeben. Aber niemals von sich aus über den Segen Gottes zu verfügen. Denn Gott sagt, sie sollen es in meinem Namen tun und wenn sie es in meinem Namen tun, dann will ich meinen Segen geben. Und wer so das Alte Testament kennt und die Geschichte Israels kennt, der weiß, dass Gott ja bis zuletzt auch zu diesem Wort gestanden hat. Wenn Israel auf Abwegen war und Gott eingegriffen hat, um sie wieder zur Besinnung zu bringen und sie zu Gott gerufen haben, hat sich Gott immer wieder erbarmt. Ich habe als junger Mensch das Buch der Richter wohl 5, 6 Mal gelesen, ich weiß nicht wie. Das war mir immer so interessant, aber auch so eigenartig. Ich habe immer gedacht, wie kann denn Israel so blöd sein? Das waren so meine Gedanken damals. Wie kann denn Israel so blöd sein? Sie haben die Liebe, die Fürsorge Gottes erfahren. Und wenn alles wieder von Gott geregelt war, dann haben sie nicht mehr nach Gott gefragt. Und dennoch hat Gott sich immer wieder seinem Volk zugewandt. Hat es Israel gesegnet unter Samuel, ganz besonders unter David gesegnet. Und wenn ihr die Königsbücher lest und die Chronikbücher lest, dann sind es immer wieder einzelne Könige, die das Volk von der Abgötterei zu Gott zurückgeführt haben. Und immer dann hat Gott sein Volk gesegnet, hat zum Wiederaufbau geholfen, hat dafür gesorgt, dass es dem Volk auch wieder gut geht. Und trotzdem haben sie es immer wieder vergessen. Ich sprach vom alttestamentlichen Segen. Der neutestamentliche Segen ist anders. Das Verständnis des Alten Testamentes müssen wir nicht aufheben und sagen, das war alles damals. Es kann durchaus sein, dass Menschen durch irdischen Reichtum, durch irdische Güter gesegnet sind. Es kann durchaus sein, dass Menschen auch durch Gesundheit gesegnet sind. Wenn man so manche Lebensberichte liest, dass Menschen bis ins hohe Alter kräftig, gesund, rüstig waren, im Kopf klar waren, dann kann man schon von einem Segen sprechen. Dann ist das schon Gottes gnädige Zuwendung. Aber Jesus sagt uns, dass der Segen Gottes im Neuen Testament ein völlig anderer ist. Jesus sagt seinen Jüngern und seinen Zuhörern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Als Jakobus und Johannes, die Brüder, zu Jesus sagten, wir wollen an deiner Seite sitzen, wenn du in deinem Reich bist, wenn du König bist und wir die Minister, dann wollen wir links und rechts an deiner Seite sitzen. Und was sagt Jesus ihnen? Könnt ihr denn auch den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ja, das können wir. Und Jesus sagt dann, es wird euch zwar so geschehen, und trotzdem steht das nicht in meiner Gewalt, euch diese Plätze zuzusichern. Dass, wenn ich mal in meinem Reich bin, in der Herrlichkeit beim Vater bin, dann wird Gott die Sitzordnung festlegen. Jesus sagt, dass der Segen, den Gott uns schenken will, darin besteht, dass es eine Einheit gibt zwischen Gott und Jesus Christus und uns. Dass wir in ihm ein Leib sind, er ist unser Haupt. Dass er mit seinem Geist in uns wohnt. Das ist der Segen, den Jesus uns verspricht. Und dass mit diesem Segen nicht immer unser menschliches Wohlstandsgefühl übereinstimmt, das dürfte auch klar sein. Denn Jesus sagt es seinen Jüngern voraus, dass es schlimme Zeiten geben wird, dass es Verführung geben wird. Die Apostel Petrus und Paulus ganz besonders und auch Johannes haben ja in ihren Briefen darauf hingewiesen, dass wir als Gemeinde verantwortlich sind, uns vor Irrlehren zu schützen und auch da uns ganz klar abzugrenzen, wo Irrlehre auftritt. Weil er nicht will, dass wir uns durch diese Abgötterei, wie es seinem Volk Israel immer wieder unterlaufen ist, dass wir uns durch diese Abgötterei von ihm trennen. Dass wir ihm in uns keinen Raum geben. Der Segen Gottes, den Jesus verspricht, ist der, dass wir in einer ganz engen Beziehung mit ihm und mit dem Vater leben dürfen. Es ist Segen Gottes. Ich weiß nicht, ob uns das allen bewusst ist. Wenn wir das Vaterunser reden und beten, es ist Segen Gottes, dass er sich uns als Vater offenbart. Dass er nicht irgendeiner ist, den kein Mensch erkennen kann, den kein Mensch anreden kann. Nein, wir dürfen ihn Vater nennen. Wie Kinder ihren Vater anreden, so dürfen wir mit Gott reden. Unser Vater, mein Vater, das darf unser ganz persönliches Glaubensbekenntnis sein. Und wenn Jesus seinen Jüngern voraussagt, dass sie um seinen Namen willen verfolgt werden, dass sie um seines Namens willen leiden müssen in dieser Welt. Wenn auch dieser Friede, den man sich in Israel vorgestellt hat, nicht mehr so in der Familie da ist, nicht mehr so im Volk da ist, nicht mehr so in der Welt da ist, dann ist das nichts, was Jesus uns nicht vorhergesagt hat. Um Jesu willen werden Familien zerbrechen, sagt Jesus ganz klar. Um Jesu willen werden Völker zerbrechen. Da gibt es die, die sagen, ach na ja, gut, die Bibel, 2000 Jahre alt, was wir hier haben, und dann das Alte Testament ist noch viel älter. Was will uns das heute noch sagen? Das ist alles nicht mehr so aktuell. Da gibt es den Unfrieden unter der christlichen Bezeichnung. Ob wir das wollen oder nicht, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich würde mir das auch wünschen, wie es Jesus für seine Jünger erbeten hat, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Aber wenn Jesus nicht mehr der Herr ist, dann kann ich da nicht mehr eine Einheit sprechen. Wenn dann gesagt wird, Jesus ist ja nicht wirklich am Kreuz gestorben, sondern das war ja bloß symbolisch und Jesus ist ja auch nicht auferstanden, das ist ja auch bloß symbolisch, dann habe ich Jesus nicht mehr. Dann gibt es diese Einheit im Christentum nicht. Aber wenn wir diese Bitte durchdenken, dass Jesus uns sagt, ich bin bei euch, dann spielt es keine Rolle, ob eine Gemeinde 2000, 1000, 500, 50 oder 120 Glieder hat. Jesus sieht seine Gemeinde und möchte mit dieser Gemeinde und mit jedem Einzelnen so verbunden sein, dass es nach außen hin sichtbar wird. Hier ist Jesus Christus der Herr. In meinem persönlichen Leben muss das spürbar werden. Im Leben in unseren Familien muss das spürbar werden. In unserem Leben als Gemeinde in dieser Stadt oder auch in allen anderen Städten, wo Gemeinde ist, muss das spürbar werden, dass dieser Segen von Gott durch Jesus Christus da ist. Und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. In dieser Welt wird euch vieles widerfahren, was euch nicht gefällt. In dieser Welt müsst ihr manches zurückstecken. In dieser Welt werdet ihr um meines Namens willen verfolgt werden, um meines Namens willen getötet werden. Das müssen wir nicht erbitten und das wollen wir auch nicht erbitten. Aber wir wissen, dass es in dieser Welt vielfach so geschieht, dass Menschen um des Namens Jesu willen getötet werden. Und dennoch, und das ist die Zusage Jesu und das ist sein Segen, den er über uns ausspricht. Ich bin bei euch. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. In der Welt erlebt ihr manche Widersprüche, aber wenn ich in euch wohne, wenn ich in eurer Mitte der Herr bin, dann seid ihr von mir getragen und hindurch bewahrt. Dann dürfen wir auch ganz getrost bitten, dass der Herr sein Angesicht über uns erhebt und dass wir seine Herrlichkeit spüren und erleben und auch weitergeben können. Wir dürfen auch diesen alten aaronitischen Segen für uns als Gemeinde genauso erflehen und erbitten, aber unter einer ganz anderen Voraussetzung. Es geht, wenn wir darum bitten, dass Gott uns segnet, dass wir um die Nähe Jesu bitten. In uns, bei uns. Wir in ihm, er in uns. Wenn wir darum bitten, dass sein Angesicht über uns leuchtet, dann bitten wir um Klarheit für unseren Weg in dieser Welt, dass wir uns durch nichts und niemand davon abbringen lassen. Und so dürfen wir gewiss sein, wenn wir das im Auftrage Gottes tun, dann ist er, der seinen Segen zusagt. Ich will segnen, sagt Gott. Nicht Aaron, nicht seine Söhne, nicht ein Pastor, nicht ein Gemeindeleiter, nicht irgendein Ältester, sondern Gott ist es, der Segen gibt. Und alle, die anderen Menschen die Hände auflegen, um sie zu segnen, sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Oder man kann auch sagen, Leitungsrohr, wo der Segen Gottes durchfließt. Aber niemals in Eigenständigkeit und in eigener Kraft. Und ich bin froh, dass ich mich mit diesem Text mal so richtig gründlich beschäftigen musste und konnte. Und mir ist auch so manches neu aufgegangen. Lasst uns noch miteinander beten und wer jetzt noch beten möchte und auch für Gottes Angebot seines Segens danken möchte, denn diese Zusage steht bis jetzt. Lasst uns beten.